Blumig ist nicht unsere Sprache. Ein schonungslos ehrlicher Blick in die Welt der Arbeit von heute und nun. Der Podcast von Sascha Schlichte und Stefan Wieselski.
So, herzlich willkommen zu Folge 13 unseres Podcasts Blumig ist nicht unsere Sprache. Wir schreiben den 19. Februar. Mein lieber Kollege, der Stefan Wieselski, ist dabei. Und heute freuen wir uns, euch einen Gast präsentieren zu können, der ja mich seit 20 Jahren meines Lebens begleitet, mal mehr, mal weniger. Wir haben uns zur Jahrtausendwende war es, im Zuge des Handballsports kennengelernt. Ich in offizieller Funktion beim VfL Bad Schwartau und der liebe Thorsten Bär damals als Volontär bei Sportswin TV. Das war einer der ersten Sportsender oder Sportwettensender, den es gab. Die war unser Medienpartner. Thorsten war Volontär und hat seine Leidenschaft für den Handballsport entdeckt. Heutzutage, ich glaube, ein nicht ganz unerfolgreicher Stand-up-Comedian. Wir erzählen gleich ein bisschen mehr drüber. Erstmal ein fröhliches Hallo in die Runde. Geht's euch gut, ihr beiden? Fangen wir mal mit Thorsten an.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Bei mir ist alles fit und ich freue mich sehr, mit euch ein bisschen zu quatschen. Alles gut.
Stefan?
Moin. Ja, bei mir ist auch alles fit. Ich habe jetzt etwas Stress gehabt, weil ich den Termin hier fast verpasst hätte, weil ich mir noch ein neues Handy besorgen musste, da es mir unachtsamerweise heute auf den Asphalt gefallen ist. Und jetzt muss die noch schnell improvisieren, weil wir wissen ja heute, ne, kein Akku, kein WLAN, kein Handy, kein Leben. Demzufolge freue ich mich, dass ich auch jetzt dabei bin.
Ja, schön, dass Sie sich haben reanimieren können. Thorsten, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, heute mal ein bisschen mit uns über das süße Leben zu sprechen, explizit auch in Anlehnung an deine ganz eigene Karriere. Die ist ja nicht so Mainstream wie von vielen anderen. Womit fangen wir an? Als allererstes hast du, glaube ich, eine Ochsentour im Karneval hinter dir, ne? Mit deinen Auftritten. Wie viele Auftritte waren insgesamt?
Genau, also ich bin jetzt gerade aktuell aus dem Kölner Karneval gekommen. Da ist man dann als Redner, wie das so schön heißt, Stand-up-Comedian ist ein ganz schwieriges Wort, als Redner unterwegs und dann sind das so in 6 Wochen knapp 40 Auftritte. Und man muss immer bedenken, ich lebe ja in Hamburg, also jedes Wochenende runter, dann wieder hoch, war logistisch in den 6 Wochen ein bisschen eine Meisterleistung. Vielen Dank an die Deutsche Bahn, wieder überragend gemacht.
Fehlerfrei?
Nee, natürlich nicht, zweimal gestreikt. Ne? Und dann ist es halt so, dann musst du dann aufs eigene Auto ausweichen und da hast du ja gar keine andere Chance, da brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn dann Notfallpläne und keine Ahnung, das war halt so ein bisschen eine logistische Hölle, die 6 Wochen, aber ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht und mir bringt das auch Spaß, sonst würde ich es nicht machen, aber es ist ein sehr spezielles eigenes Geschäft, aber läuft und ist auf jeden Fall immer Anfang des Jahres auch geschäftlich immer eine gute Nummer, wenn man dann mit Rechnungsnummer 41 startet. Das
ist immer machst du das denn jetzt alleine oder hast du noch im Hintergrund irgendwie ein Team, was sich da organisiert? Oder
man hat ein Team, man hat eine Agentur. In dem Fall in Köln haben wir sogar eine spezielle Karnevalsagentur. Da gibt es 2 Agenturen, die sich den Markt sozusagen aufteilen, weil du ansonsten gar nicht da richtig reinkommst. Mhm. Ich spiele ja von Münster bis Aachen alles querbeet, habe dann sogar einen Fahrer in der Zeit, der mich dann im Karneval umfährt, sonst schaffst du das nicht. Wenn du 4, 5 Auftritte am Tag machst, das kriegst du logistisch alles alleine gar nicht gebacken. Und so reisesupportmäßig werde ich da auch unterstützt. Ich habe da ein Team hinter mir, was mir viel Arbeit abnimmt, sonst schaffst du das alleine gar nicht, mich eben das Wesentliche zu konzentrieren.
Du, sag mal, Deutsche Bahn sind schöne Schlagworte, hatten wir gerade in unserer letzten Folge. Da ging es so um die Generation Ü50 und unter anderem aber auch um den Kollegen Wieselski als Boss der GDL. Wäre das nicht eine geeignete Rolle, die du in Zukunft mal begleiten kannst, weil der Mann ist ja so 90er Jahre wie kein zweiter, oder?
Ja, auf jeden Fall geht er jetzt in Rente. Ich glaube, 100.000 Leute machen endlich ein Kreuz. Also das Problem ist, man muss sagen, als ich 2018, also vor Corona, habe ich meine erste große, richtige Tour und da hatte ich Bahncard 100. Ne? Also ich bin wirklich Hardcore-User der Deutschen Bahn gewesen. Und damals lief das alles wie eine Eins. Wenn ich das jetzt mal von 2018 bis jetzt vergleiche, wo ich da gelandet bin, einfach null zuverlässig. Es ist einfach Minimum 3 Stunden Puffer einbauen. Ansonsten fast schon einen Tag Puffer einbauen. Wenn du morgens irgendwo einen Termin hast, brauchst du dich nicht morgens in den Zug setzen, in der Hoffnung, dass du da irgendwo ankommst.
Pünktlich. Du aber 4 Tage Woche bei vollem Lohnausgleich, ne?
Absolut, da bin ich auch, sage ich, jawollo, ne? Natürlich. Mal einmal rausgeguckt, dann weiß man auch Bescheid an einigen Stellen. Also das ist schon sehr schwierig, was da, aber es ist ja überall. Denn heute waren es wieder die Busse, dann sind es die Flugzeuge, dann sind es die, also es ist ja jeden Tag irgendwie, kannst du ja
nicht
wo es überhaupt noch vorwärts geht. Also momentan sehr schwierig.
Thorsten, wie sehr hat das Jahr 2018 deine Karriere befeuert? Wie sehr hat sich dein beruflicher Weg 2018 verändert? Warum reite ich auf dem Jahr 2018 herum? Da hast du den RTL Comedy Grand Prix gewonnen. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das mit deiner beruflichen Ausrichtung gemacht? Was ist passiert? Erzähl mal.
Ja, das war natürlich der Knalleffekt, auf den ich lange gewartet habe, auf den ich auch lange hingearbeitet habe. Ich stehe ja seit 2009 auf der Bühne und dann, wie gesagt, 9 Jahre später war es dann soweit, dass ich eben bei diesem Wettbewerb mitgemacht habe. Ich habe gesagt, ich mache eigentlich keinen Wettbewerb mehr mit, es sei denn bei diesem RTL Comedy Grand Prix, und habe den dann auch tatsächlich gewonnen. Und das Schöne war eben, das war in Essen, da waren 2000 Leute in der Halle, wenn die nach 6 Minuten Stand-up aufstehen und Zugabe rufen, dann weißt du,
nicht viel verkehrt gemacht haben.
Nicht ganz so viel verkehrt gemacht, also das war der Auftritt, so einen habe ich selten hingelegt, und das war natürlich dann erstmal der Grundstein, um eben auch in vielen TV-Shows mitzumachen, die damals noch produziert wurden, eine schöne Tour zu starten, um endlich den Kickstart hinzulegen. Und ich weiß noch, ich habe dann, glaube ich, 2018 wurde es ausgestrahlt, 2019 habe ich Tour gespielt und habe im Dezember, 18. Dezember 2019 vor 400 Leuten in der Markthalle in Hamburg gestanden und habe gesagt, so, was soll denn jetzt noch kommen? Corona, danke. Und damit fängst du einfach wieder von vorne an. Dann bist du alle, ich war gerade dabei, dass das richtig, also richtig rollt, und dann wird da ein Schnitt reingezogen, wo du auch erstmal gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist.
Gut, da kommen wir gleich in der Folge nochmal drauf, aber lass uns nochmal 4-5 Schritte zurückgehen. Ich finde das ja extrem mutig. Jetzt ist ja in unserem Podcast immer der Grundtenor. Wir reden über Arbeit, wir reden über Werte, wir reden über die Generation. Wie hat sich's verändert? Wie haben wir es gelernt? Jetzt bist du mit 45 Jahren ja noch nicht mehr der Jüngste. Der Schönste warst du ja bekanntlicherweise noch nie, aber ich mag dich trotzdem. Aber du hast Eier bewiesen, wie Olli Kahne sagen würde, weil du hast ja irgendwann für dich den Entschluss gefasst, ich gehe raus aus einer, ich sag mal, herkömmlichen Karriere über Fernsehredaktion und Co. und gehe rein in das Thema Stand-up-Comedy und mache mich selbstständig. Ich finde, das braucht ja und benötigt ja schon einiges an Mut und vor allem an Zuversicht, dass das, was man macht, wirklich auch über Jahre das Einkommen sichert. Wie ist dieser Entschluss gekommen? Wo hast du diesen Mut hergenommen, das wirklich tatsächlich zu tun? Und wann ist das passiert?
Das ist im Jahr, ich habe mein Volontariat, ich habe eigentlich Sportjournalist gelernt, also habe da auch lange Zeit in dem Feld gearbeitet, ob es jetzt beim Fernsehen, Radio, Hörfunk war viel.
Hamburg 1 unter anderem, ne,
glaube ich. Hamburg 1, genau, da habe ich auch mein Volontariat beendet und die Zeit will ich auch nicht missen, super viel gelernt da. Und dann habe ich halt gemerkt, so, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt wirklich zu einem? Eigentlich hatte ich keine Lust mehr, irgendwie mich an einen Sender zu binden, sondern habe dann gesagt, ich mache mich jetzt erstmal im Bereich Journalismus selbstständig. Und dann fing das relativ schnell an, dass die Leute sagten, Mensch, eigentlich bist du ja ein lustiger Vogel. Ich so, ja gut, aber das ist ja jetzt kein... Da kann man ja erstmal keine Grundlage drauf bilden. Und dann habe ich bei Sat.1 beim Casting mitgemacht, das für Sat.1 Comedy, das lief relativ gut, habe die ersten Stand-up-Auftritte auf der Bühne gemacht, habe gemerkt, okay, da ist Potenzial da, aber das wird ein langer Weg zu gehen. So bin ich sehr lange zweigleisig gefahren, dass ich eben gesagt habe, okay, ich muss schon irgendwo ja noch meine Brötchen erstmal verdienen, weil im Comedy-Bereich war es zumindest bei mir am Anfang so, du hast Geld mitgebracht. Ne? Wenn du noch von Hamburg nach München mit dem Zug zum Auftritt fährst, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Ne? Ja. Dann spielst du irgendwelche Open Stages oder nach Berlin und so weiter und so fort. Also der Schritt zu sagen, das zu machen, der war relativ schnell klar, weil ich gemerkt habe, ich möchte ja was Eigenes aufbauen, und das werde ich nicht erreichen, wenn ich jetzt 20 Jahre in einer Festanstellung rumdümpel und schon gar nicht im Journalismus, wo ich dann auch irgendwann ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, ich hatte da nicht mehr so richtig Lust drauf. Das war dann so, es ist auch jedes Mal dasselbe gewesen, und ich meine das gar nicht despektierlich dem Beruf gegenüber, weil das war eigentlich mein mein Ziel, mich da festzusetzen, vielleicht Moderator zu werden, oder habe ich auch gemacht an einigen Stellen, ist ja gar kein Thema. Aber es war dann eben so, wenn's Comedy war immer ein Traum. Und dann machte sich ein Fenster auf, wo ich gesagt habe, 2010 beim NDR Comedy Contest, dann habe ich direkt gewonnen und habe gedacht, na gut, also wenn ich jetzt so einen Wettbewerb gewonnen habe, dann kann es ja losgehen. Ja, und dann merkte man aber doch viel Arbeit.
Kann man denn Comedy lernen, oder ist das einfach so eine Naturgabe, so ein Talent, was man im Prinzip hat oder nicht hat? Oder braucht man zumindest so ein bisschen Talent und kann damit Ehrgeiz und Mühe und viel Engagement irgendwas reißen, oder muss man wirklich so ein Naturtalent sein?
Man muss auf jeden Fall ein gewisses Talent mitbringen, finde ich. Ne? Heutzutage, da können wir natürlich diskutieren, was ist alles Comedy. Ich sage immer, wer unterhält, hat recht. Und bei Stand-Up-Comedy ist es ja so, ich stelle mich auf eine Bühne und vor mir sitzen Leute und die sollten dann zumindest über das, was ich mache, ja lachen. Das wäre das Ziel. Mhm. Und das ist gar nicht mal so einfach in Deutschland an einigen Stellen, jemanden zum Lachen zu bringen.
Und ist das da, ein rein deutsches Problem?
Ja, das ist ja. Also es ist ganz viel. Ich durfte, das war dann mein zweiter Karrierestep, viel auf dem Kreuzfahrtschiff spielen, auf AIDA war ich ganz viel weltweit unterwegs und habe ja auch auf Englisch zum Beispiel New York mal gespielt und so weiter und so fort. Da ist ein ganz anderes Verständnis von Humor.
Ne? Und wer ist dann so dein Publikum, so von der Altersklasse her? Weil ich, weil mit dem Talent, es gibt so jemanden, die wird mir ab und zu bei YouTube eingespielt und die finde ich absolut talentfrei, ja. Und da frage ich mich, ob ich nicht auch schon zu alt bin, überhaupt den Humor zu verstehen, den vielleicht heute die jungen Leute haben. Ja, deswegen, wen sprichst du eigentlich so an mit deinem Comedy-Acts?
Naja, das, was ich mache, ist relativ mainstreamig, sage ich mal. Ich habe da noch mit Uwe, der Kreisliga-Trainer, eine ganz klare Fußballfigur. Da sprechen wir die Fußball-Community sozusagen an. Da ist die Zielgruppe schon etwas genauer. Da kann ich dir genau sagen, wer da wo ist und so weiter und so fort. Thorsten Wehr ist sehr mainstreamig angelegt. Fun, clean Comedy nennt man das in den USA. Also das ist jetzt nichts sehr, sehr Spezielles. Es ist heutzutage eben so, der Markt ist größer geworden im Stand-Up-Bereich. Gerade auch die in Berlin oder in Hamburg, immer mehr Open Stages, immer mehr jüngere Leute, die auch, das belebt ja den Markt auch. Aber es schaffen halt im Endeffekt dann doch wenige, weil alle eben merken, oh, es ist doch hart sozusagen, sich eine eigene Tour zu erarbeiten, das zu spielen und das eben auch über Jahre zu machen und eben das auch, machen wir uns nichts vor, das zu monetarisieren. Ne? Du musst ja, du hast ja erstmal, gerade wenn du jetzt heute Instagram, TikTok, YouTube, was du alles hast, ne, wenn du da dann eine gewisse Anzahl an Follower hast, dann ist immer die Frage, was bist du jetzt? Bist du Influencer, bist du Comedian? Ja, ja, ja. Das ist dann immer so eine Geschichte. Dann gibt es viele Unternehmen, die springen auf den Zug schon auf, weil sie sagen, Fernsehen ist komplett raus. Und da sind wir wieder beim Thema Zielgruppe. Wo sind wir da? Ne? Das ist natürlich, das TikTok ist sehr jung, Instagram ist ein bisschen älter noch, aber TikTok wird auch immer mehr kommen und so weiter und so fort, dass sich das auch ältere Leute angucken, in Anführungszeichen, sag ich mal. Ne? Also das ist heutzutage eine ganz andere Zeit, auch als vor Corona, also 2018.
Also ja, der Uwe, der Kreisliga-Trainer, ist ja letztendlich auch im Zuge der Pandemie entstanden. Ne? Also nicht aus der Verzweiflung heraus, aber weil du überlegt hast, was kann ich jetzt tun? Das ist doch richtig, oder?
Ja, genau. Also es war so, ich hatte immer so einen Fußballtrainer da liegen und ich habe das auch schon lange Zeit mal gemacht, hatte aber nie Zeit für das fertig zu machen, weil ich immer nur unterwegs war. So, da war die Zeit, dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich das jetzt mal richtig fertig. Dann machen wir mal einen richtigen Anzug, dann machen wir mal richtige Sprüche. Und dann hat man schon gesehen, dass man da in relativ kurzer Zeit schon viel erreichen kann und viele Leute erreichen kann und dass das Thema Fußball natürlich die Leute weiter berührt. Und deswegen habe ich es noch ausgesucht, weil man muss immer bedenken, damals die DFL waren die Ersten, die mit dem Maschinengewehr bei Angela Merkel reingelaufen sind und gesagt haben, wir spielen weiter. Ist mir egal. Ja. Wir haben ein Konzept hier, die hatten kein Konzept, glaube ich nicht, bis heute nicht. Sondern die sind einfach reingelaufen und spielen. Ja. Und das war Brot und Spiele Teil 1. Die Bundesliga ist weitergegangen, also habe ich gesagt, muss ich irgendwas machen, was ich darauf beruht. Das war zum Teil sehr einsam im Keller mit irgendwelchen Livestreams und keine Ahnung. Und mit meinem Kameramann damals sind wir auf Platz gegangen und brauchten ja nur eine Person, die noch dreht. So, und damit ist die Geschichte erstmal von Uwe, der Kreisliga-Trainer, erzählt, wo wir jetzt natürlich das Ganze ein bisschen weiter weiter aufbauen können. Aber auch
ja,
das.
Ja, 118.000 Follower bei Instagram, das ist ja schon mal eine Ansage. Ne? Also man erkennt ja ganz klar, dass du da mit der Entscheidung, die vielleicht aus der Not heraus geboren wurde, wieder mal richtig gelegen hast, weil du zum einen eine große Zielgruppe adressieren kannst und ansprechen kannst. Jeder findet sich da wieder. Das ist kurzweilig, das ist lustig. Das ist ja durchaus schon auch als Erfolg zu sehen. Oder glaubst du, dass Uwe auch die nächsten 4, 5, 6 Jahre weiterleben kann oder muss er irgendwann abgefragt werden?
Nö, also ich habe damit lange zum Beispiel mit Ausbilder Schmidt drüber gesprochen, den man vielleicht noch kennt als Comedian. Ja. Der meinte, da hast du über Jahre Spaß, das sage ich dir jetzt schon, das ist richtig gut. Der fand das, ja. Also weil ich ja, Holger Müller heißt er im richtigen Leben, Grüße gehen raus und wir haben uns auch während der Corona-Pandemie haben uns mal zusammen, ich so, ey, kannst du mir mal helfen? Und so, ich auch schon lange, hey, klar, was willst du denn? Ich so, ja, hier, der Uwe und so, wir wollen damit auch auf Tour gehen und so, ist doch super, ey, mach dann einfach weiter, da hast du richtig Spaß dabei, das ist richtig gut. Und man merkt
was eben... Was sagt Lukas Podolski dazu?
Ja, ich finde ganz lustig, aber ja, müssen wir mehr Döner essen, ne? Ja, der Poldi, der alte Geschäftsmann, der steigt ja hier gerade richtig durch mit Glücks.
Ja, der macht das richtig, der Junge, oder?
Wenn man mit Manga, ja, dem keiner zugetraut, ne? Jetzt mal ganz mehr. Wer hat jetzt, es gibt, ich war ja in Köln jetzt, ne? An jeder Ecke Lukas Podolski Döner.
Und hast du einen gegessen? Ist der besonders?
Ja, der schmeckt. Aber da kannst du auch mal 8 Euro hinlegen. Ne? Da kriegst du in Berlin, da muss aber, uiuiui, 8 Euro.
Ja, aber Berlin hat ja auch ordentlich angezogen. Also, als ich hierher gezogen bin, 2000, wann war das überhaupt? Hauptsächlich 2012 hat der Döner, glaube ich, 3 Euro gekostet. Jetzt ist er teilweise auch schon bei 7,50
Euro. Ja, es gibt ja auch schon Döner für 10. Ne? Ich sag mal, ich als als YouTube-Angucker, Döner-Tester, ja, da bin ich voll im Thema und deswegen, also bis zu 10 Euro kannst du schon mal einen guten Döner löhnen, ne?
Ja. Das ist die Frage, was ist gut. Aber Thorsten, mal zurück. So, jetzt ist Uwe der Kreisliga-Trainer, deine Paraderolle. Ich finde dich ja sowieso bumskomisch, weil du einfach, wenn man dich persönlich kennt oder dich irgendwo sieht, du hast ja, man muss dir nur ins Gesicht gucken, du brauchst gar nicht sagen, und man sieht so ein bisschen den Schalk im Nacken. Man sieht, dass du durchaus Humor in dir trägst. So, jetzt kann ich mir aber vorstellen, das ist ja gar nicht so einfach, das auf Knopfdruck auch jedes Mal abzurufen, weil du bist ja nun auch jemand, der hat extremen Tiefgang, der macht sich Gedanken um die Welt und um das Leben, was drumherum passiert. So, was machst du denn, wenn du mal so einen richtig beschissenen Tag hast und sagst, oh Leute, ich habe gar keinen Bock auf so einen Drecksauftritt, aber du musst. Wie kommst du da in die Motivation rein? Erklär mir das, das ist mir nahezu unverständlich, das dann tatsächlich auf Knopfdruck auch abzurufen.
Ja, das ist manchmal nicht einfach, ne? Also du stehst dann da, wenn du einen schlechten Tag hattest oder hast ein schlechtes Ereignis, auch irgendwo keine Ahnung gehabt und sagst, boah, und jetzt heute Abend noch Auftritt, ey, vielen Dank, ne? Also das Karneval ist ein gutes Beispiel, ne? Da haben die dich gerade irgendwo, da weißt du auch nie, wie es läuft, die Leute warten nicht auf dich. Manchmal, da hört dir da keiner zu, dann gehst du da runter und sagst so, Alter, ich gehe jetzt nach Hause, mach ich nicht mehr, geh nicht. Habe ich an einigen Stellen echt wieder gehabt. Dann gehe ich beim nächsten Auftritt raus, spiele genau das Gleiche, was ich eben gemacht habe, spiele 2 Zugaben, die Leute tragen mich auf den Senf.
Die feiern dich, ne?
Um. So, also es heißt immer, du musst weitermachen. Das ist einfach so. Einstellung gibt es nicht nur auf dem Smartphone. Das ist so. Du musst einfach sozusagen dich A konzentrieren und sagen, du bist dafür angetreten, Comedian zu sein. Und Comedian ist einfach auch eine Lebenseinstellung. Das gehört mit dazu. Also das heißt ja nicht, dass ich jetzt auch im Privaten die ganze Zeit nur Witze erzähle und nur rumalber und sowas. Da zum Beispiel bei Otto Waalkes, den habe ich mal getroffen, als die Kamera aus war, hat der genauso weitergemacht. Ich bin gleich durchgedreht. Ich so, Junge, mach mal locker, ey, was ist denn jetzt? Der ist da weiter rumgelaufen. Ich so, sag mal, was ist denn jetzt? Also bei mir ist dann auch mal, ne, also nicht, dass ich da wie ein Mönch in mich gehe, aber ich, ne, man kann auch mal sagen, so, jetzt ist mal Feierabend. Aber generell, gehe ich ja seit 10 Jahren nicht mehr so wirklich zur Arbeit oder seit 15, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe, und da gibt's gute und schlechte Tage. Und ja, das Mindset ist einfach das, Comedian ist mein Leben, das wollte ich immer machen und das habe ich erreicht. Und da gibt's auch mal einen ganz doll schlechten Tag. Und meistens ist es so, wenn's Licht angeht und das Mikrofon ist an und man sieht die Leute, dann ist alles schnell vergessen. Dann geht's auch wieder ganz, 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 ganz schnell bergauf.
Aber nochmal eine Frage, weil du es eben gesagt hast, manchmal holt es die Leute vielleicht nicht so ab, wie du das vorstellst, und dann gehst du irgendwie zum nächsten Auftritt, da ist alles komplett anders. Also Hinterfragt man sich da auch schon mal, ob man noch irgendwie gut genug ist oder ob man sich irgendwie verbessern muss? Also reflektiert man sich auch selber, weil ich versuche mal so die Verbindung auch zum beruflichen Alltag hinzubekommen. Da hat man ja auch so Situationen, wo man vielleicht sagt, ach, da habe ich nicht so performt, das hat mir nicht so gefallen oder ist das noch der richtige Job für mich? Hast du solche Sachen manchmal auch oder wie, ob du dich irgendwie auch mal reflektierst, also mit dem, was du so machst, weil du sagtest ja eben, manche Sachen, die sind, die kommen vielleicht gut an, manche kommen nicht so gut an oder die gleiche Sache kommt bei dem einen gut an, bei dem anderen schlecht an. Und am Ende ist es ja im Job, im beruflichen Alltag im Prinzip ja ähnlich. Ne? Da habe ich ja auch Situationen, wo ich manchmal vielleicht nicht so gut bin, nicht so performe, unzufrieden bin mit mir selber oder auch mich selber in Frage stelle, ob ich das noch kann, ob ich dafür noch gemacht bin. Und ich meine, das ist ja dein Job und deswegen würde ich ja denken, das muss ja auch irgendwie stattfinden, ja, solche Situationen.
Also ich reflektiere immer. Schon wenn ich auf der Bühne bin. Also ich bin keiner, der da rausgeht und sagt, boah, da war jetzt aber richtig hier. Da gibt's immer Sachen und die liegen zu 99% bei mir. Ne? Also wenn ich auf die Bühne gehe, ich mache einen falschen Schritt, ich mache, keine Ahnung. Also Karneval kann man jetzt nicht so als Maß nehmen. Wir nehmen jetzt mal die Sachen, wo die Leute wirklich für dich eine Karte gekauft haben. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Spielst du auf einer Veranstaltung sozusagen, wo die Leute jetzt nicht wegen dir kommen, dann hast du Zeit, die abzuholen. Hm. Das ist natürlich dreimal mehr Arbeit. Also wenn jemand sagt, so, den fand ich jetzt toll, für den kaufe ich eine Karte. Da wird wieder ein bisschen andere
Erwartungshaltung auch. Ne?
Andere Erwartungshaltung und so weiter und so fort. Und man muss hier aktuell frisch in der Birne bleiben und muss jeden Tag reflektieren, muss aber auch produzieren. Das heißt, da passieren auch viele Fehler. Aber wenn du Stillstand ist der Tod, wenn du nichts mehr machst, dann bleibst du auch nicht frisch und dann werden die Sachen auch nicht besser auf der Bühne. Ne? Mhm. Also ich gehe die Sachen in der Bahn durch, wenn ich im Auto sitze. Manchmal gehe ich spazieren, erzähle die vor mich hin, um das schon mal zu üben. Es gibt natürlich auch Testshows etc. pp. Aber man muss das Material frisch halten, anders machen und jeden Tag auch die Leute wieder ein bisschen mehr überraschen. Das ist halt so. Das ist halt heute, es ist alles sehr, sehr schnell geworden. Und das ist halt qualitativ an einigen Stellen dann auch, wo ich sage, jo, vielleicht mache ich dann am Tag vielleicht auch mal eine Story weniger, aber vielleicht eine, mit der ich mich mal eine Stunde beschäftigt habe. Das ist besser, als wenn man jetzt nur Masse rauskloppt, so soll es auch nicht sein. Aber gerade heutzutage ist es so, da ist der Produktionsdruck ein bisschen anderer geworden, aber eben auch die Ausspielkanäle, die für uns ja sozusagen als Künstler eigentlich top sind.
Ja. Machst du das denn gerade so, wenn du in die Reflexion gehst, machst du das alles mit dir selbst aus? Hast du einen Sparingspartner, der auch mit dem Blick von außen mal auf das Thema drauf guckt? Oder ist das hier wirklich One-Man schon mal losgelöst von einem redaktionellen Team hinter dir?
Nö, da ist die Agentur, die guckt auch mit drauf, ne? dass man mal ein paar Materialsachen schaut oder man hat auch mal einen Inner Circle, den man bespielt mit Sachen und fragt mal, sag mal, wie fandst du das jetzt?
Also bist du nicht alleine damit?
Nein, das nicht. Also ich mache viel alleine, aber ich gebe dann auch mal ab und guck, man muss immer genau gucken, wem man das denn auch gibt. Ne? So, das ist Freischnauze, sind immer die besten Sachen und dann wirfst du es weg und machst was Neues. Ne? Aber man muss immer aufpassen, dass man nicht zu sehr an sich zweifelt. Und diese Zweifel sind natürlich manchmal riesengroß. Und das ist, ein Faktor. Das heißt auch nicht, dass ich jetzt jedes Mal mit den Daumen nach innen geklappt und die Schulter nach außen, dass ich mir durch die Tür, ich bin der geilste Typ. Nee, aber du arbeitest da dran den ganzen Tag. Zweifel nicht so sehr, sondern sei mutig, probier das und dann wirst du das auch schaffen. Aber du musst echt dahinter arbeiten. Du kannst nicht einfach Sachen dem Zufall überlassen.
Aber das ist ja am Ende auch wieder wie im normalen Leben auch oder wie im Berufsleben. Ja. Ne? Wenn wir auch über Startups reden oder so, das ist ja im Prinzip ähnlich. Ne? Wenn du sagst, okay, ich habe angefangen, habe mich erst durchgeschlagen, so kleine Bühnen und dann dies und das. Und das ist ja, wenn ich ein Startup gründe oder irgendwas Eigenes mache, ist es ja im Prinzip ähnlich. Ne? Ich fange ganz unten an, das fängt irgendwie klein an, dann wird es größer. Klar, manchmal hast du auch so eine Big Bang-Geschichte, ja, die sofort explodiert. Aber ich meine, es ist so eine schöne Analogie zu dem, was wir hier sonst auch besprechen. Nämlich genau, was du eben gesagt hast, dran zu bleiben und sich auch selbst zu motivieren, ja.
Ja, unbedingt. Also und finde ich auch gut, dass du es genau so ansprichst, weil das sind ja auch Werte, ne? Also Werte wie eine Disziplin, ne? An sich selbst zu glauben, ne? Also einfach auch da dran zu bleiben. Und das kannst du ja zum einen mit dem Arbeitsleben vergleichen, zum anderen auch mit dem Sportlerleben, natürlich unter anderen Belastungsparametern, aber von nichts kommt nichts, oder? 100% vor 100%.
100%. So kann man es genau zusammenfassen. Und wer glaubt, das hat mal ein US-amerikanischer Comedian gesagt in einem Interview, ich weiß nicht mehr, welcher es war, ihn hätte mal ein Newcomer gefragt, wo ist denn die Abkürzung? Und er so, es gibt keine Abkürzung.
Nee. Ja, viele verbinden eben halt Stand-Up-Comedy oder Rob-Comedy im Allgemeinen ja auch mit Klamauk, ne? Dass es einem so locker aus der Hose geht irgendwie und das viel naturell ist, aber dass das konsequente und stringente Arbeit ist, das vermuten die wenigsten wahrscheinlich, die sich nicht mit dieser Materie auseinandersetzen. Aber es ist ja schön, dass du es mal sagst. So, pass auf, wir haben ja im bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben und schon ein, zwei Mal ausgetauscht zu verschiedenen Themen. Du hast unter anderem ja bei Mario Barth and Friends mitgewirkt, du warst bei Genial daneben, also klassischen Fernsehformaten, aber du hast mir irgendwie so beiläufig mal gesagt in dem Vorbriefing, das ist zu Ende, ne? Oder Fernsehen geht nach und nach zu Ende. Hau mal raus, wie sehr ist das Medium für deinen Erfolg in der Zukunft und auch die Veränderung der Medienlandschaft für deinen künftigen Erfolg maßgeblich?
Also Fernsehen, ich habe da selbst hinter den Kulissen gearbeitet, durfte vor den Kulissen arbeiten. Da hängt natürlich eine riesen Herzensgeschichte dran, weil ich das unglaublich gerne gemacht habe und auch noch mache, wenn es denn überhaupt die Chancen noch dazu gibt. Ne? Ich habe ja gesagt, ich durfte bei Genial daneben mitmachen. Da saßen Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ja, mein Gott, ey, bei dir bin ich so, was hier los? Und ich, so völlig falscher Film an einigen Stellen für mich auch. Ich habe Leute kennengelernt, ich habe in Berlin Habe Kerkeling kennengelernt. Also ich habe da so viele Bullet Points abhaken dürfen, mit denen ich was zusammen machen durfte. Aktuell, finde ich, hat das Fernsehen ein Riesenproblem. Der Werbemarkt ist komplett eingebrochen und damit werden keine neuen Produktionen nachgeschoben. Das ist eben das, also gerade im privaten Bereich, von den öffentlich-rechtlichen Weiterentwicklungsformaten, was den Unterhaltungssektor angeht, will ich gar nicht sprechen, weil das ist, da passiert einfach meiner Meinung nach seit Jahren nicht so wirklich was, ohne dass jetzt... Muss ja jeder selbst wissen, das ist halt gebührenfinanziert durch uns, aber da ist keine Weiterentwicklung zu sehen und ich sage auch immer, ja warum denn auch? Also wenn jedes Mal hinten Geld nachkommt, musst du ja vorne eigentlich...
Das ist keine Not, ne?
Nee, du brauchst nichts. Also ist nicht böse gemeint, aber wenn du das Los der Süddeutschen Klassenlotterie gewonnen hast für die Dauerrente, dann warst du. Ja, da musst du nichts mehr machen. Also nicht böse gemeint. Also das ist, aber ja, das
da
ist.
Da gibt es dann die 634. Folge Rosamunde Pilcher, das stimmt.
Ja, dann wird halt gesagt, komm, dann machen wir das nochmal. Okay, gut, aber was haben wir denn jetzt noch? Und gerade neuen Gesichtern, neuen Talenten eine Chance zu geben, das wird dann an einigen Stellen immer verpasst. Und deswegen ist das Fernsehen, wird es auf Dauer schwierig haben, wenn man jetzt mal selbst den eigenen Konsum so ein bisschen schaut, was guckt man? Also ich gucke dann auch. Lieber The Mandalorian auf Disney Plus, super produziert als Star Wars Fan, knaller Ding, jetzt mal einfach so eine Fiction-Serie, wo ich sage, boah, habe ich die Ohren angelegt, da war jedes Ding war produziert 40 Minuten lang wie ein Star Wars Film. Ich so, was ist das denn? Sag mal, das ist ja völlig geil. Drei Staffeln, geil. So, durchgebinnt, hätte ich beinahe gesagt. So, das Gleiche ist mit Netflix, Amazon und so weiter und so fort. Also wir werden, glaube ich, in der Zukunft logischerweise, und das sieht man ja auch an der jüngeren Generation, die nur noch YouTube gucken, wird das Fernsehen auf kurz oder lang ein Problem kriegen. Und ich glaube auch, dass die öffentlich-rechtlichen Sender über kurz oder lang zusammengelegt werden und wir wie in England nur noch eine.
Ja, bist du präpariert denn? Also jetzt hast du, wie gesagt, du bist ja auf allen Kanälen unterwegs, aber was bedeutet das für dich und dein berufliches Fortkommen im Kontext Comedy? Sind auch noch die jungen Leute, gerade die Generationen sind ja ein Thema, was wir gerne durchorgeln hier im Podcast, sind auch die nachrückenden Generationen noch begeistert von Uwe oder kommst du auch an den Punkt zu sagen, vielleicht bin ich zu alt für diese Nummer?
Nö, also glaube ich nicht. Wir haben das Thema Fußball, der Uwe ist natürlich jetzt, wie ich auch im Privaten, kein optisches Highlight, aber der ist natürlich sehr ein bisschen auf diese 90er-Jahre-Dings mit Fukuhila angelegt und so. Es ist jetzt gar nicht so, aber ich merke auch, das ist ein ganz gutes Beispiel, ich war beim, nicht dieses Jahr im Januar, sondern letztes Jahr im Januar, war beim Lukas Podolski Cup in Gummersbach als Uwe. habe da auch mitgespielt in so einem Promi-Team und da waren ganz, ganz viele, die das von TikTok kannten, die waren so 12, 13, ich sehe das auch in den Shows. Ach, schon. Zum Teil mit dem Vater und so, die finden das dann, also wirklich, also da kann man jetzt nicht nur so sagen, da sitzen nur 65-jährige Fußballfans.
Fußballveteranen,
die sagen so, ich bin schon immer gewesen, gar nicht, also das ist tatsächlich bunt gemischt und Männlein, Weiblein tatsächlich mittlerweile auch viele Frauen, die kommen. Wir haben natürlich ein bisschen Männerüberschuss im Fußball, ist logisch, klar. Aber darauf ist es auch gar nicht angelegt, sondern wir wollen einfach ein bisschen lachen und stellen halt das Thema Fußball nach vorne. Und man hat da, glaube ich, über die nächsten Jahre schon gut Spaß und auch ja immer wieder, guck doch hier, Investoren, das, bumm, hier jeden Tag.
Futter, ne?
Du kannst ja... Was soll ich denn jeden Tag? Ich kann dir ja ein Programm, da kann ich dir aus der Hose spielen, Alter. Da brauche ich ja gar nichts schreiben. Wenn ich da jetzt, ich spiele jetzt am Freitag, spiele ich in Gladbach, da kann ich ja eine halbe Stunde über die Bayern spielen. Das ist ja sensationell, was da los ist. Das ist ja fantastisch. Wie man eine Karre so gegen die Wand drücken kann. Und wie gesagt, das ist wunderbar zu sehen, wie man den Nulltitelstürmer aus England holt, den groß anpreist und jetzt knipst er nicht mehr. Das war's. Und jetzt? Ja, kein Titel. Tschüss. Sowas kommt von sowas auch. Ja, und dann hast du Xabi Alonso, der marschiert da von hinten durch und macht dich
bunt. Und du guckst jetzt dich so regelmäßig in den Medien um deinen Content quasi auch zu generieren. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du guckst von morgens bis abends YouTube und Fernsehen und Instagram und TikTok und lässt dich inspirieren? Oder wie entsteht eigentlich dein Programm oder dein Portfolio? Ja.
Naja, gut, beim Uwe ist es ganz klar, ne? Wir haben als Grundbasis haben wir die Fußballinformationen, die ich mir von sämtlichen Portalen ziehe. Da bin ich auch sehr schnell und sehr aktuell. Also ich habe gerade ja eben schon gesagt, Steffen Baumgart, neuer HSV-Trainer, das wusste ich innerhalb von 20 Sekunden, als es gerade auf den Ticker kam. So, da bin ich dann auch schnell und aktuell. Du musst aber trotzdem was Witziges daraus machen oder irgendwas draus machen. Das ist ja immer das, ne? Du kannst ja nicht sagen, Steffen Baumgart ist HSV-Trainer.
Ja, ist das dann morgens auf dem Klo oder was? Oder wie funktioniert das?
Also, ja, das ist ein tägliches Prozedere sozusagen, was dann abläuft. Wir haben natürlich Produktionstage in der Woche. Eigentlich ist es meistens der Mittwoch, wo ich dann Sachen aufnehme und die irgendwie bei YouTube mit rausschieße. Wir haben jetzt ein neues Format, also in meiner Kabine mit mehreren Spielern, die ich alle selbst spiele. Oder ich gehe auf den Platz, drehe da was ab. Oder wir haben zum Beispiel auch eine Radio-Comedy bei Hit Radio FFH. Da haben wir auch Themen, die beackert werden müssen. Und da wird halt die ganze Woche gesammelt. Und dann wird rausgeschossen, ne? Und dann wird produziert. Es sei denn, Produktion sind ja immer Bilder, Videos, kleine Clips, und das mache ich inhaltlich, also fast alles erstmal selbst. Ne? Das ist schon, wir haben beim Radio haben noch zwei liebe Kollegen, die mithelfen, nochmal, dass wir das ein bisschen radiokonform gestrickt kriegen, das Ganze. Aber ansonsten ist da schon ein weißes Blatt Papier und du kriegst da ein paar Schlagzeilen drauf und dann heißt es so, Junge, jetzt it's your turn. Das wollte ich ja immer machen. Ich hatte da immer Lust drauf. Fußball, der deutsche Fußball nimmt sich so ernst, dass es halt, ja. Da ist so viel Potenzial, dass man das schon mal schön auf die Schippe nehmen kann.
Thorsten, jetzt guckt man nochmal zurück zu diesem Thema Fernsehen. Fernsehen verändert sich. Jetzt habe ich gerade so beiläufig mitbekommen, das Supertalent haben sie ja irgendwie auch eingedampft auf vier Folgen oder vier Ausstrahlungstage, wenn ich richtig bin. Sind solche Köpfe wie Dieter Bohlen und Co., sind die abgehakt? Also kann man sagen, du hast deine Zeit gehabt, auf Wiedersehen?
Ja, also ich muss sagen, also man kann natürlich immer weitermachen, bis man 80 ist und das mache ich auch, also so sagen sie mich doch nicht.
Das ist ja so ein bisschen das Problem, ne? Das ist auch das Thema. Du nimmst Dieter Bohlen runter, dann guckt es keiner mehr, weil er natürlich die Sprüche bringt etc. pp. Dann bildest du natürlich mit auch im Supertalent oder beim DSDS bildest du halt sozusagen da drumherum so eine kleine Jury. Und dann gewinnt das einer und von dem hörst du dann wieder nichts mehr.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ja, entweder musst du es dann richtig durchziehen, so, also musst du dann weitermachen oder lässt es halt. Also mit demjenigen auch. Du musst ihm ja helfen. Du kannst ja nicht sagen, hier ist dein Pokal, hier ist dein Titel, tschüss. Ja, das ist es ja nicht. Also dann muss ich als Sender auch dahinter stehen und muss sagen, so, wo ist denn jetzt die DSDS-Tour und so weiter und so fort. Also es sind ja bis auf Alexander Klaas, Pedro Lombardi, um mal zwei zu nennen, ne, die ist da im DSDS-Bereich. Beim Supertalent bin ich echt lost. Wer hat das da irgendwie geschafft? So,
war nicht Beatrice Egli auch super DSDS-Gewinnerin?
Das kann gut aussehen.
Ne? Ja, die war, ja doch, hat sie gewonnen.
Auch 6 bis 10 Leute, die da bestimmt richtig was draus gemacht haben. Ich glaube, die haben halt vorher schon viel gemacht und konnten was und sind auch kein One-Hit-Wonder, sondern haben das sozusagen da auch Step-by-Step aufgebaut. Aber wie gesagt, da finde ich auch, dass einfach, dass man einfach den Leuten dann auch helfen muss und nicht sagen muss, du bist der Gewinner, tschüss.
Also das Thema Mentoring.
Ja, genau. Also, und dann ist die Frage auch, was ist das für ein roter Faden? Wir machen eine DSDS-Staffel, da flippen Millionen von Leuten aus, dass sie da mitmachen wollen, dann ziehen sie das durch und das ist ja auch alles schön und dann gibt's einen Gewinner und dann, weil dann ist ja nichts mehr so, dann ist ja, nee, und das andere Problem, was du hast, dann hast du Paradise Island 32, die machen dann alle nochmal beim Bachelor mit, selbst da ist ja mehr roter Faden drin. Ob der schön ist, das ist eine andere Geschichte.
Ja, am Ende ist das ja auch für die Vita heute interessant und auch wichtig. Ne? Wenn Leute angekündigt werden, da steht ja mal drin, bekannt aus Love Island oder Bachelor oder keine Ahnung, Berlin 98, 10er, wie die Scheiße heißt, keine Ahnung. Ja. Also ich meine, man muss ja auch nicht, also die Frage ist ja mal, was kann ich dann am Ende? Ja, wenn er sagt, hier, ich bin bekannt aus, ich bin 7. beim Supertalent geworden. Ja, ich meine, ich finde das manchmal schon ein bisschen grenzwertig, ja, dass sowas heute irgendwie auch beworben wird und dass Leute das als ihr Aushängeschild betrachten, ja.
Nee, genau. Und das Ding ist halt, was kannst du danach? Selbst wenn du ja...
Selbst die Mutter von der Katzenberger ist mittlerweile bekannt, wo ich mich frage, wofür eigentlich, ja?
Ja, so, aber Moment. Da muss ich reingrätschen. Warum ist das denn so? Weil wir es doch konsumieren. Wir sind doch, also da ist doch jeder Einzelne von uns schuld. Du guckst doch den Scheiß und dem
zu ich guck's ja nicht. Gegen meinen Willen damit zugespammt, ja?
Okay, gut, aber du weißt, was ich meine damit. Ne? Ja. Also das wird ja konsumiert, das ist ja auch dieser willenlose Social-Media-Konsum, irgendwie jeder guckt jede Scheiße, deswegen haben ja diese ganzen, ich will das gar nicht böse meinen, aber diese ganzen Mike Heiters und wie sie alle heißen, die haben ja da ihre Plattform, auf der sie sich bewegen können und irgendwann kommt der Moment, da ist Ende im Gelände, ne? Da interessiert sich keiner mehr für die und dann ist ja viel spannender die Frage, was passiert denn dann mit dir, mein Freund, weil dann bist du irgendwann Mitte 40 oder irgendwie sowas oder vielleicht auch schon Ende 40, womit willst du deine Brötchen noch verdienen? Aber das, ich finde, das schweift gerade so ein bisschen.
Ja, aber die Frage kann man ja für den Thorsten noch weitergeben, auch nochmal jetzt, gerade weil du sagst, ja, dann bist du 40, dann bist du 50. Die Frage ist ja auch, wie lange glaubt er, kann er das eigentlich noch machen? Und ist ja in Anführungsstrichen auch noch unterhaltsam genug, dass die Leute das auch nachfragen? Oder hast du auch schon so eine Fallback-Strategie für dich, wo du sagst, okay, so ich glaube, so bis Mitte, Anfang 50 kann ich das machen und dann, entweder habe ich so viel Kohle verdient, dann arbeite ich nicht mehr oder mache ich was anderes, dann gehe ich in eine Produktion oder hast du sowas, irgendwie so eine Strategie da für dich oder lässt du es auf dich zukommen?
Wird auf jeden Fall Produktion, auch Beratung. Ich merke halt schon, dass man an einigen Stellen halt dann doch den Jüngeren wieder helfen kann mit dem, was man dann selbst schon alles gemacht hat. Da hätte ich auch Spaß daran. Ich glaube, da kann ich auch aus einem ganz guten Erfahrungsschatz sprechen und man muss immer ein bisschen gucken, um da nochmal zurückzukommen. Man hat einmal natürlich die Online-Geschichten, sage ich jetzt mal ganz bewusst, wo natürlich viele alle einen YouTube-Kanal aufmachen und von dem leben. Und du hast die Off-Air-Geschichten. Was machst du denn Off-Air? Also bist du Moderator, bist du Sänger, weißt du, was ich meine? Also machst du Konzerte, ne? Wie vielfältig ist dein Produkt? Und darauf kommt es immer drauf an, auf wie vielen Beinen kannst du stehen? Was vielleicht, hast du auch Gala-Auftritte? Bist du in der Industrie gebucht für einige Sachen und so weiter und so fort? Ist das ein zusätzliches Standbein? Oder setzt du jetzt wirklich 100% auf deinen YouTube-Kanal? So, wenn der natürlich läuft, dann musst du ja immer bedenken, bei YouTube, das dauert natürlich, da was aufzubauen. B, quatscht dir keiner rein und die bezahlen halt, wenn du eine gute Reichweite hast. Ja, das ist eben so. Und das ist der Unterschied beim Fernsehen. Da quatscht dir jeder rein, die bezahlen zwar auch, aber lange nicht so gut wie bei YouTube, wenn es richtig gut läuft. Und das haben natürlich viele junge Content-Creator erkannt, die da zum Teil echt wahnsinnig gute Sachen machen. Zum Teil, ich sage das wirklich auch, weil einige Sachen verstehe ich auch nicht mehr. Dann stehe ich da und denke so, okay, vielleicht bin ich es auch.
Aber, ja, ich habe zu Beginn gesagt, mir geht es ja ähnlich. Da ist immer so eine Dame, ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, und die wird ja mal eingespielt, ne, und wo ich immer denke, ey, Mädchen, also ich finde es nur lustig, ja. Also, aber gut, jeder hat einen eigenen Geschmack wahrscheinlich, ja.
Ja, und es ist ja auch so, je themenspezifischer du bist, ne, also da wird ja jetzt nicht jeder gleich ein Montana Black, ne, oder keine Ahnung, wie die ganzen anderen Streamer heißen sozusagen, die sich auf Twitch gerade sozusagen, das klingt jetzt auch schon so altbacken, aber ist egal, also das ist zum Beispiel eine Plattform, die mega durch die Decke gehauen ist in den letzten Jahren, ne? Also Twitch ist überhaupt nicht einfach, ne? Ich habe da probiert, es war an einigen Stellen so kompliziert, dass ich aufgegeben habe, ne, überhaupt einen Twitch-Stream herzustellen und einen Chat aufzubauen und weiß was ich, da werden mich jetzt wahrscheinlich einige 15-, 20-Jährige, die mich auslachen, aber es war wirklich, mit dem Handy ist das alles kein Problem, aber bei Twitch, da war da zum Teil da zwei Rechner, da noch so eine Streaming-Dings, hier, bumm, in meinem Keller sah es zum Teil aus, als würde ich gleich eine Rakete von der NASA starten, so sah das aus, ey, und dann hieß es so, und jetzt live, alles klar, Digga. Und wie kriege ich das jemals wieder abgebaut und aufgebaut? Keine Ahnung. Wir hatten da dann einmal am Laufen, aber ich so, das kann ich auch alles gar nicht hier stehen, da ist überhaupt kein Platz dafür. Also, ne, aber das ist zum Beispiel eine Plattform, die mega, mega durch die Decke gegangen ist in den letzten Jahren. Ich gucke aber keinen Leuten beim Computerspielen zu, by the way.
Ja, aber damit kann man Geld verdienen heute, ne?
Ja, ja, klar. Und das ist ja genau das, was man dann gucken, die 12-Jährigen lieber den oder die 13-Jährigen lieber den Leuten beim Computerspielen zu, als selbst zu spielen, und ich verstehe es nicht. Ja, aber das muss ich
nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das, ja, kann, genau, das, ne, das erlebt hat, nicht verstehen.
Ja, und dann auch schön Donations abgeben und so, ne, genau, und genau. Damit die am Ende und ne, genau, sich in AMG leisten können und dann auch oben protzen, wie schön der AMG ist, und sich dann lieb bedanken. Ne. Aber gut, das müssen wir heute diskutieren, weil das ist auch für mich so ein Thema, da könnte ich mich drin auslassen. Also,
ja. Nochmal zurück, Thorsten, zu jeder Karriere, und ich sage ja jetzt, du bist ja jetzt schon in Anführungsstrichen älterer Hase im Showbiz, zu jeder Karriere gehören Ups und Downs. 2 und 2 will ich von dir, 2 Ups, 2 Downs. Fangen wir mit Ups an oder Downs, kannst du ja auch
suchen. Nee, mit Downs. Also ich habe mir kurz vor dem Casting vom Comedy Grand Prix habe ich mir auf der Ida auf der Bühne vor 2000 Leuten die Oberschenkelsehne gerissen.
Ich erinnere mich.
Und da habe ich gedacht, da war Schluss. Also da habe ich echt gedacht so, ja, okay, Digga, das war's jetzt.
Also da gestürzt oder was passiert?
Ja, ich bin hochgesprungen und dann hat das Schiff einmal so gewackelt und ich bin falsch aufgekommen. Und dann hat's mich da und war dann auch gerade in der Karibik unterwegs und dann musste ich da irgendwie ausgeflogen werden und hör mir auf, muss ja dann schnell operiert werden, weil Sehne zieht ja zurück und ach, hör mal auf. Also das war keine funny Zeit, weil ich da echt ernsthaft das erste Mal überlegt habe, ich lasse es, ey, ich mache wieder irgendwas PR-mäßiges, habe ich in der Zeit auch so ein bisschen gemacht, nebenbei, und habe mir dann aber nochmal alle Kräfte gesammelt und habe danach eben den RTL Comedy Grand Prix gewonnen. Also das war dann das...
Das ist die Kehrseite der Medaille, also das ab.
Das ab, sozusagen. Ne?
Okay, gibt es noch einen zweiten? Corona wahrscheinlich, oder?
Gut, Corona, klar, logisch. Also das ist natürlich, und dann hat man wieder, was ich vorhin erzählt habe, da war dieses Up, war sozusagen diese Standing Ovations vor 400 Leuten, die für dich eine Karte gekauft haben. Ne? Das ist dann schon recht vorne in der Marke. Und ich so, ach, geil, ey, jetzt habe ich endlich, ey, so viele Leute haben eine Karte, ich habe mich so gefreut. Und dann kommt, bitte bleiben Sie zu Hause. Was denn jetzt los? Masken basteln? Was hier los? Ey, was ist denn? Ja, und das war für mich völlig und ich wusste ja, um da nochmal einen kleinen Flashback einzubauen, man wusste ja nicht, wie lange es dauert. Das war im Prinzip ein Marathon ohne Ziel. Gerade für uns. Und das ist es immer noch. Weil das Ding ist natürlich an einigen Stellen, das kann man ja hier auch so offen sagen, es wurden natürlich Hilfen angeboten. Und das waren alles Kredite.
Ach so, okay.
Die kamen alle. Also ich kenne keinen einzigen Künstler, der alles behalten durfte. Alle kamen. Nee, ich will gerne wieder. Jetzt? Wie jetzt? Jetzt kommst du 2 Jahre später und sagst, ja, noch was offen bei mir. Komm dann in 3 Jahren, kommen, weil die nicht hinterherkommen. Ich sage, ach so, das ist ja spannend. Also ja, das ist dann auch nochmal so eine Nummer, wo ich gesagt habe, okay, man nimmt das natürlich erstmal mit, weil man wusste nicht, wie lange es geht. So, und das hatten wir ja gut, das haben wir ja alle gehabt, das ist klar, aber gerade die Künstlerbranche, die sozusagen vor Leuten spielt, ne? Aber okay, was willst du machen, wenn du Claudia Roth da vorne rumhängen hast und das ist diejenige, die alles vertreten soll? Lassen wir.
Ja. Okay, gut, aber das letztendlich hast du dich ja da dann schlussendlich auch durchgebissen und, ja, und zu Recht ja auch durchgebissen. Wenn wir jetzt mal den Ausblick so ein bisschen zum einen in die Zukunft legen und zum anderen aber auch nochmal, wir sehen nun auch einen Podcast, der dreht sich ums Thema Karriere. Wenn du dir die nachrückenden Generationen anschaust als Mit-40er, gibt es was, was du denen gerne mit auf den Weg geben wollen würdest? Hast du irgendwie einen Tipp, was du aus deiner... Ja, schieß los.
Ja. Mein Tipp ist beim Thema Work-Life-Balance erstmal Work.
Und das finden wir, also damit bist du uns schon mal sehr sympathisch.
Ja, ja. Sehr sympathisch, ja. Ja. Kannst auch mal wiederkommen.
Ja, da kannst du mal wiederkommen.
Ja, ja. Es ist eine ganz einfache Nummer. Was willst du erreichen, wenn du selbst, also jetzt geh doch mal selbst mit dem Anspruch da rein, du möchtest jetzt in irgendeinem Unternehmen oder möchtest selbst irgendwas aufbauen. Was hast du denn gemacht? Was hast du denn bis jetzt investiert? Und ich meine jetzt nicht vom Papa, der hinten die Kohle reinscht, gar nichts. Du alleine, was hast du denn jetzt bis jetzt gemacht? Kannst du aufstehen und kannst sagen, so, das bin ich, ich würde hier gerne anfangen und ich gebe wirklich alles und ich habe Bock drauf. Das würde ich gerne mal sehen. Und das hat man an einigen Stellen, da denke ich wirklich so, wow, ey, okay, krass.
Kann nicht gut ausgehen, oder?
Ja, also wenn es jetzt so schon losgeht, wenn man da sagt, ja, ich brauche aber mindestens ein Einstiegsgehalt von 90.000, sonst fange ich gar nicht an und dann habe ich gerne 37 Tage Urlaub und dann muss ich aber vorher nochmal nach Australien, bevor ich hier anfange und dann, weil ansonsten fange ich nämlich bei meinem Kollegen im Saft-Startup an, der hat gerade so einen coolen Drink auf dem, ja, gut, mach.
Ich möchte dazu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nicht abgestimmt, es ist nicht gescriptet oder so. Das ist jetzt wirklich eine echte Live-Meinung. Ja?
Nein, das ist meine. Und das ist einfach.
Das ist unsere, Thorsten, unsere Meinung.
Oder unsere, ja, ich kann immer nur, dafür sprechen, wie ich in Unternehmen reingegangen bin und versucht habe, dort mein Bestes zu geben, auch für mich. Und das schnell Anklang gefunden hat.
Weil so, ich auch da muss ich rein. Letztendlich, du hast ja hellseherische Qualitäten. 2011 hast du ja den Deutschen Werbefilmpreis gewonnen. Und diesen Werbespot damals ja für Axel Springer, der Bewerber, hat das ja eigentlich schon vorausgesehen, ja, oder?
Ja, da hieß es am Ende, kann ich nur Media Entrepreneurs, wer es schreiben kann von der jüngeren Generation, dann bei YouTube mal eingeben. Da kann man einmal diesen Werbespot, der heute noch gespielt wird übrigens, auf, ohne dass jetzt auch wieder so Dings, aber da haben wir wirklich eine lustige Nummer vor dem Axel Springer Vorstand abgezogen. Das
ist ein großartiges Ding,
ja. Ein verpeilter Werbetyp, der da reinkommt, ja, hier Frostwurst 43 ist auch wieder online, ja. Ja, mit dem Firehammer-Mode, habe ich den gesnärt, Alter, und so eine Scheiße. Und am Ende setzt sie mich dahin, werf irgend so ein Konzept hin mit This is the Internet und dann am Ende sagt so, Leute, pass auf, bei mir zählt nur eins, Content is King and the medium is a fucking message.
Genau. Kennst du den Clip, Stefan?
Nee, kenne ich nicht.
Den musst du, such ihn dir raus, such ihn, der ist großartig. Ja. Thorsten Bär vom gesamten Axel Springer Vorstand.
Okay.
Ja, und das war original.
Ich weiß nicht, wie man Entrepreneur schreiben kann, deswegen muss man gucken. Ja,
ja, genau. Also, du kannst auch nicht schreiben, aber man ist dann.
Aber kann man ja einfach so reinsprechen, die KI erkennt das dann schon, ja.
Bitte?
Ich sag, die KI erkennt das dann schon, wenn ich irgendwas
in
das Mikro nuschel oder so, ja.
Nee, okay, also die Quintessenz ist dann tatsächlich die, erstmal Work und dann Live, ne?
Ja, klar. Und vielleicht, genau, und das Zweite wäre, vor KI, gutes Thema, mal die eigene Hirse anschmeißen. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz gut.
Ja,
okay. Also, weil KI wird uns auf Dauer viele Sachen erleichtern, wie Buchhaltung und so. Und das hört man jetzt natürlich gerade, wenn es um Bürokratie geht, nicht so gerne, aber das wird uns an einigen Stellen vieles erleichtern, aber an einigen Stellen eben auch nicht.
Weil brauchen ja auch die Leute, die KI künftig bespielen können, ne? Und überhaupt
nicht verstehen das dafür. Ja. Genau, aber vielleicht musst du auch erstmal selbst oder solltest vielleicht mal selbst was. Also die Frage ist immer, was willst du selbst? Wo willst du denn hin? So, und das können die wenigsten Leute beantworten. Wo bist du gerade? Wo möchtest du hin? Und was bist du bereit dafür zu tun? Und das heißt ja überhaupt nicht, dass man hier unmenschlichste Arbeitszeiten von 15 Stunden am Tag und alles machen muss und keine Ahnung, sondern Pausen sind ja genauso wichtig. Aber ich kann nicht reinkommen und sagen, guten Morgen, ich gehe erstmal einen Kaffee trinken und eventuell bin ich in 2 Stunden beim Meeting dabei. Ja. Das geht nicht.
Nur nein. Das finde ich echt witzig, ja, weil letztens habe ich noch was kommentiert auf Social Media, genau so ein Thema, ja. Aber finde ich auch schön, dass du das auch ja einfach auch mal so sagst, ja, dass es nicht immer nur jetzt von Sascha oder von mir kommt, sondern dass die Meinung ja schon etwas breiter auch vertreten ist. Und ja, finde ich super. Also sehen wir, glaube ich, wir beide 1:1 genauso, ja.
Genau, und es ist überhaupt nicht, und wenn, stell dir mal vor, du kommst als Anfang 20-Jähriger mit so einer Einstellung da rein, dann bist du ja schon der Außerirdische, hast ja schon gewonnen. Hast das Ding ja schon. Weil ja keiner mehr das irgendwie, keine Ahnung, so aufnimmt und Dings, und alle gucken dich mit großen Augen an, wenn du dann auch mal Konter in Anführungszeichen gibst. Ja, aber man muss ja mal zumindest mal sagen dürfen, das war gut und das war scheiße.
Was würde der Uwe eigentlich zu einer Leistungsbilanz sagen da?
Bitte?
Was würde der Uwe zu einer Leistungsbilanz sagen, wenn man so auf dem Platz wäre, ja?
Der Uwe hat bei sich, guck mal, ich habe bei mir in der Kabine habe ich einen Banner aufgehängt. Ne? Da steht drauf, Veni, Vidi, Fiolini. Mein Andi kam letztens rein, liest das, Veni, Vidi, Fiolini. Ich so, ja, ich kam, sah und vergeigte. Das passt damit.
Das ist es.
So, ja. Ne? Und mehr brauchst du da gar nicht. Und das ist auch so schön. Da hast du gerade im Fußball, auch in Kreisliga, da kannst du immer die ganzen, die nichts können und so, da kann man auch immer schon nur ein bisschen drauf rum.
Aber ehrlich, ich finde das auch so, das ist auch wichtig. Man muss das auch thematisieren. Wir haben uns auch in den letzten Podcast-Folgen wirklich immer wieder dran aufgehängt, dass dieser erhobene Zeigefinger, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Nee, Arsch lecken. Man muss gerade da mal den Finger in die Wunde legen. Und ich meine, wer kann es besser als irgendwelche Comedians oder Parodien? Das eignet sich ja ganz herausragend dafür.
Genau, und dafür ist es ja auch da, dass man es eben auch macht. Es wird ja auch viel gemacht. Es muss auch gemacht werden. Da haben wir auch ein bisschen eine Aufgabe. Ich meine, Politik ist ein bisschen das Problem. Selbst der Postillon weiß ja gar nicht mehr, was er machen soll, wenn er morgens die Zeitung aufmacht. Das ist ja ein ganz schwieriges Thema, wo wir ja sowieso, ne, aber wo du dann sagst, ja, warte, aber Kaspar Klaus hat doch gerade gesagt, Wärmepumpe, warum kaufen wir denn jetzt so viel Energie ein und sowas denn hier los? So, also als ein Thema, wo du denkst, hä, was stimmt denn hier nicht? Aber gut, das haben wir ja jeden Tag noch auf dem Tablett. Und man hat natürlich das Thema, dass natürlich jetzt viele positive Themen gab es in der Vergangenheit ja nicht.
Und nee, leider nicht.
Und deswegen ist ja unsere Aufgabe auch, die Leute gerade im Live-Bereich, und das ist das Wichtigste auch, wenn die Leute sich aktiv dafür entscheiden, eine Karte für dich zu kaufen, die einfach 3 Stunden mal rauszuziehen und denen einfach einen schönen Abend zu geben. Und 3 Stunden live oder 2,5 Stunden live auf der Bühne sind eben nicht 10 Sekunden bei TikTok.
Ich finde, schönes Abschlusswort, oder, Stefan?
Ja,
sehr gut. Also, ja. Besser geht's nicht. So, Uwe, der Kreisliga-Trainer, ist auf Tour. Du hast noch mal ein 10-Sekunden-Fenster, Werbung in eigener Sache zu machen, mein lieber Thorsten. Wo spielst du als nächstes? In Gladbach, glaube ich, ne?
Genau, es geht am Freitag weiter in Gladbach. Baller Baller heißt das Programm. Uwe, der Kreisliga-Trainer, geht unter anderem um Fußball. Wer keinen Bock hat auf Fußball, kommt einfach auch rum. Wir spielen von Gladbach bis München, wir sind unterwegs bis nächstes Jahr, kreisligatrainer.de, da gibt es alle Termine, und dann ist das Motto, Durst ist schlimmer als ein Zweikampf, und wird ein schöner Abend.
Mein lieber Thorsten, es war mir ein Fest, oder uns ein Fest. Danke, dass du nach all den Karnevalshürden dir die Zeit genommen hast, eine Stunde mal mit uns ein bisschen zu sprechen und uns auch einen Einblick zu geben in deine ganz eigene Welt. Und ich finde ganz toll, dass du eben halt auch mitgeteilt hast, dass das nicht von alleine passiert, sondern da sehr viel Disziplin, sehr viel Arbeit hintersteckt, um überhaupt auch solche Kunstfiguren ins Leben zu rufen und am Leben zu halten. Ich wünsche dir maximale Erfolge für die Zukunft. Bleib so, wie du bist. Für mich bist du sowieso, egal ob als Uwe oder Thorsten, ein ganz feiner Kerl, den ich sehr, sehr schätze. Nichtsdestotrotz, ich drücke dir die Daumen. Bleib gesund und maximal Erfolg.
Danke. Dito, vielen, vielen Dank für die Einladung. Männer, es hat super Spaß gemacht und war eine kurzweilige Nummer mit euch.
In diesem Sinne.
Herzlichen Dank und bis bald.
Auf Wiedersehen. Ah, nee, auf Wiederhören sagt man ja, ne?
Ja, auf Wiederhören, ja.
Also, Sportfreunde, macht's gut. Tschüss. Danke.
Ciao.